Hören Sie nun Evangelist Richard Ames. Grüße an alle Freunde und Geschwister auf der Welt und an die Gäste, die wir hier haben, hier in Charlotte. Ich habe vor kurzem eine Umfrage durchgeführt unter unseren Mitarbeitern und ich fragte, wie viele von unseren Angestellten werden internationale Festorte besuchen. Und es stellte sich heraus, dass die Hälfte von ihnen zu internationalen Festorten reisen wird. Und so sind wir sehr dankbar für die Botschafter von hier. Und wir sind Gottes Familie, eine weltweite Familie. Wir haben gerade Herr und Frau King aus England zu Besuch. Und Herr King hat gestern eine Fernsehsendung aufgezeichnet. Und eine weitere wird er am Dienstag aufzeichnen. Und Herr Meredith und ich werden ebenfalls Fernsehsendungen aufzeichnen. Jeder von uns eine nächste Woche. Und Herr King kam gerade zurück aus Nigeria und Ghana, wo er zusammen mit Herr Rhys Ellis Geschwister besucht hat. Und Herr Ellis reiste noch weiter, um Burundi zu besuchen und die Demokratische Republik Kongo. Und so haben wir also Geschwister in vielen Teilen der Welt. Und wir müssen für unsere Geschwister in Afrika auch beten, dass sie in Sicherheit und Frieden leben können. Und dass wir auch eine Grundlage dort schaffen können, um wirksam das Evangelium zu verkünden. Und letzten Sonntag war der 10. Jahrestag der Ereignisse vom 11. September. Und es gab Gedenkveranstaltungen, die uns daran erinnerten, dass wir in der Endzeit leben. Wenn wir uns den Terror ansehen und die Konflikte, die es überall auf der Welt gibt. Zusätzlich weitere Dürre, Hochwasser, Erdbeben, Wirbelstürme und die globale Finanzkrise. Dies alles erinnert uns daran, dass wir uns dem Ende der Zeit des Menschen auf Erden nähern. Und jeder Tag bringt uns so näher an das Reich Gottes. Und wir haben nur eine begrenzte Zeit übrig, um den Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Dass wir die Welt, die Gemeinde und uns selbst vorbereiten für das Reich Gottes. Vor 2 Wochen haben wir in einer Predigt gesehen, dass die Unruhen in London, oder wie ein Wirtschaftsmagazin es nannte, die Anarchie in Großbritannien, diese Unruhen waren gekennzeichnet von Gedankenlosigkeit, einem moralischen Verfall und einem Mangel an innerer Zurückhaltung. Mit anderen Worten, denjenigen, die an den Unruhen beteiligt waren, mangelte es an Charakter. Unser nationaler Charakter und der Charakter vieler Nationen zerfällt. Er löst sich auf und wird zu einer Gottlosigkeit und einer fleischlichen Gesinnung. Aber Christus wird die Nationen richten. Er sagt uns in Jesaja 2 und Vers 4, er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Und Micha 4, Vers 3 wiederholt das. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Unsere Nationen wurden einst berufen, ein Vorbild unter den Völkern zu sein. Wie wir letztes Mal in 5. Mose Kapitel 4 gelesen haben. Und Israel hat in diesem Auftrag versagt, der Welt zu zeigen, dass sie Gottes Satzungen und Gesetze, seine Gebote, einhalten würden. Und somit eine Nation werden würden, von der die ganze Welt sagen würde, wie großartig diese Nation doch ist und wie nahe sie Gott ist. Die Welt kann das heutzutage über unsere Nationen nicht sagen. Aber Gott hat uns berufen, diese Nation zu ersetzen und dafür das geistliche Israel Gottes zu werden. Ein geistliches Volk, das wir sind und das Gottes Charakter ausstrahlen soll. Seine Liebe, seinen Glauben, seine Wesensart. Und letzte Woche haben wir auch in Dr. Merediths inspirierender Predigt »Ist Gott für Sie real?« gesehen, dass göttlicher Glaube ein wesentlicher Faktor ist für einen göttlichen Charakter. Und vor 2 Wochen habe ich die Predigt gegeben, wachsen an Gottes Charakter. Und so möchte ich heute dieses Thema weiterführen in dieser Predigt. Denn Gott schafft in jedem von uns mit unserem Einverständnis, mit unserem Wunsch und mit unserer Entscheidung seine Wesensart und seinen Charakter. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder hat eine spezielle Identität, eine spezielle Persönlichkeit. Und so möchte ich heute in der 2. Predigt zu diesem Thema über Charakter sprechen, und der Titel dieser Predigt ist Charakter, erfüllen Sie Ihre Berufung. Charakter, erfüllen Sie Ihre Berufung. Wir müssen wissen, wer wir sind, was unsere Berufung bedeutet, und wir müssen diese Berufung akzeptieren. Haben wir unsere Berufung akzeptiert? Lesen wir 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 26. Eine Schriftstelle, die den meisten von uns sehr vertraut ist, weil wir wissen, wer wir sind Wir sind nicht die Großen dieser Welt, wie zum Beispiel Cassius Clay, der einmal gesagt hat, ich bin der Größte. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen jemals gesagt hat, ich hoffe nicht. Wir werden nur dann groß sein, wenn wir in Gottes Familie und Reich sind, als verherrlichte Könige. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele weiß nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. So erkennen wir also, wer wir sind und was wir sind, diejenigen von uns, die gedemütigt worden sind, diejenigen, die von Gott überwunden wurden. Wir erkennen, dass wir nicht die Größten sind. Aber Gott möchte, dass wir groß werden. Er will, dass wir den beeindruckendsten Prozess erfüllen, der jemals im Universum ausgedacht wurde. Dass nämlich Gott in uns seinen eigenen Charakter, seine Wesensart schafft. Und wir sind dazu berufen, daran mitzuwirken, der Welt zu zeigen, dass diejenigen, die sich selbst für groß halten, nicht wirklich groß sind. Denn Gott hat sein Volk berufen, seine Liebe und seine Wesensart wiederzuspiegeln. Wozu sind wir also berufen? Was ist das Ziel und was ist der Zweck unserer Berufung? Wir haben einen Auftrag, den kennen wir aus Markus Kapitel 16, Vers 15 und Matthäus 28, Verse 19 und 20. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Schlagen wir jetzt also bitte auf Galater Kapitel 4. Und hier werden wir einen Teil sehen der Berufung, die Gott uns gegeben hat. Die Kirche soll, wie wir im Eröffnungsgebet auch gehört haben, ernährt werden durch die Prediger Gottes. Galater Kapitel 4 gibt uns dann eine weitere Perspektive für unser Wachstum an göttlichem Charakter und wie wir unsere Berufung erfüllen können. Galater 4, und wir beginnen ab Vers 19. Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, schreibt Paulus, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Mit anderen Worten, wir sollen Veränderungen in unserem Leben hervorbringen. Und wenn wir über unser eigenes vergangenes Leben, unsere menschliche Natur nachdenken, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann muss ich zugeben, dass ich sehr fleischliche Dinge getan hatte. Dinge, die mir jetzt unglaublich erscheinen. Und dabei ist es eines der größten Wunder, dass eine fleischliche Gesinnung verändert werden kann hin zu einer geistlichen Gesinnung. Und Sie alle sind ein Zeugnis dafür. Und Sie werden Zeugen sein für diesen Entwicklungsprozess, für diese Veränderung. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Wir sind berufen, um den Charakter Christi in uns zu formen. Und wir werden noch einige Schriftstellen dazu ansehen. Philipper Kapitel 3. Wir werden natürlich auch dazu berufen, uns vorzubereiten als Könige und Priester für Gottes kommendes Reich. Und das kommende Laubhüttenfest für diesen Aspekt betonen. Und wir werden viele Perspektiven in dieser Hinsicht betrachten, sodass wir eine Vision bekommen für die Welt von morgen. Lesen wir Philipper Kapitel 3 und Vers 12. Philipper Kapitel 3 und Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und in der King James Bibel heißt es, und jage nach der hohen Berufung, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes. Wir haben eine Berufung und wir haben diese Berufung angenommen. Haben Sie sich dieser Berufung verschrieben? Vers 15. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Manchmal driften wir in unserem Denken ab, und wenn wir Gott nahe sind, dann wird sein Geist unser Denken leiten. Denn wir denken über Gottes Wort nach. Vers 16, nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Oder wie es in der Schlachterbibel heißt, lasst uns, wozu wir auch gelangt sein mögen, nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ja, Gott schafft eine einheitliche Familie, eine Familie, die eines Sinnes ist. Und wir sollen dieser hohen Berufung nachjagen. Haben Sie sich also entschlossen und sich dieser Berufung verschrieben? Bei unserem kürzlichen Besuch in Großbritannien haben meine Frau und ich zusammen mit Herrn und Frau Stafford ein Schloss besichtigt, das in Wales steht. Es heißt New Goodyear Castle und es wurde von einem Herr Meredith gebaut im Jahr 1500. Und Meredith war ein Nachkomme des dritten Sohnes von Roderick von Owain Gwynedd. Und meine Frau las etwas über frühe keltische Geschichte und wir haben herausgefunden, dass das keltische Wort Goodyear so viel bedeutet wie Zielstrebigkeit. Und das ist sicherlich auch eine Beschreibung für einen Charakterzug von Dr. Meredith. Zielstrebigkeit. Und Apostel Paulus sagte, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ein wichtiger Aspekt unserer Berufung ist die Tatsache, dass wir Zielstrebigkeit brauchen, um zu erreichen, was Gott für uns vorgesehen hat. Dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. In der ersten Predigt über Charakter haben wir ein paar Charakterzüge beschrieben und ich möchte eine Frage wiederholen, die ich Ihnen damals gestellt habe. Was sind die Eigenschaften von göttlichem Charakter? Und ich habe Ihnen die Fragen gestellt, wie würden Sie Ihren Charakter heute beschreiben? Würden Sie Ihren Charakter als göttlich beschreiben? Oder vielleicht als schwach, fleischlich, instabil, als geprüft und durchschaubar, als unreif oder reif und wachsend? Und wir haben kurz ein paar Beispiele angesehen für Menschen mit schwachem Charakter. Und wir haben Esau gesehen, der sein Erstgeburtsrecht verkauft hatte, für eine Schüssel Suppe. Ruben, der sich selbst disqualifiziert hat von dem doppelten Segen. Und wir haben Beispiele gesehen für starken Charakter. Josef, den Sohn Jakobs, der einen starken Charakter bewiesen hat, als er der Versuchung der Frau seines Herrn widerstand und er sagte, er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef hatte einen starken Charakter. Ist Ihr Charakter ebenso stark, dass Sie Versuchungen widerstehen können, die auf Sie zukommen? Eine andere Person, die einen starken Charakter hatte, war natürlich der Apostel Paulus. Er hatte zuerst einen Charakter in falscher Hinsicht. Er war sehr eifrig, bis zu dem Punkt, wo er sogar wahre Christen verfolgte. Aber später, als er berufen wurde, wurde diese Charaktereigenschaft des Eifers von Gott zu einem guten Zweck geführt. Und er brachte der heidnischen Welt das Evangelium. Schlagen wir bitte auf jetzt Philipper Kapitel 2. Gehen wir gerade eine Seite zurück und sehen uns ein anderes Beispiel für starken Charakter an. Philipper Kapitel 2 und Vers 21. Der Apostel Paulus spricht hier von dem Evangelisten Timotheus, Philipper 2, Vers 21, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat. Timotheus hatte einen bewährten Charakter. Denn wie ein Kind dem Vater, so hat er mir dem Evangelium gedient. Vers 23, ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Paulus lobt hier Timotheus und er sagt, ihr wisst, dass er sich bewährt hat, dass sein Charakter bewährt ist. Ist Ihr Charakter bewährt? Welchen Versuchungen sind Sie ausgesetzt? Innerhalb von Gottes Kirche? In Ihrer Nachbarschaft? Oder in dem Ort, wo Sie leben? Schlagen wir auf 1. Timotheus Kapitel 3. Eine Qualifikation für einen Prediger ist es, dass er einen guten Ruf haben soll. Aber das sollte natürlich auf alle von Gottes Volk zutreffen, denn wir sind dazu berufen, das Licht der Welt zu sein und das Salz der Erde. Und das singen wir auch in einem unserer Lieder. 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 7. 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 7. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Und ich schätze es, dass meine Frau so gesellig ist. Heute Morgen, als wir einen Spaziergang unternommen haben, haben wir bemerkt, dass einer unserer Nachbarn wegzog und sie fragte einen der jungen Leute am Straßenrand, sind Sie verwandt mit Frau McKinley? Und er sagte ja. Und so sagte sie, ich möchte mich noch von ihr verabschieden. Und er sagte ja, sie ist noch im Haus drin. Und so ist meine Frau ins Haus gegangen und hat mit ihr gesprochen und hat ihr gute Wünsche mitgegeben, dass sie aus unserer Nachbarschaft wegzieht. Und ich schätze es, dass meine Frau sogar in unserer Nachbarschaft einen guten Ruf genießt. Und ich denke, ich habe es auch schon mal erwähnt, dass sie eine führende Rolle spielt in unserer Nachbarschaft, wo jeder auf den anderen Acht hat. Und sie dient auch in dieser Hinsicht. So müssen wir also einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. Wie Jesus auch in Matthäus 5, Vers 14 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und gerade gestern war ich in der Praxis eines Arztes für eine Routineuntersuchung und ich bemerkte an der Wand eine Urkunde von North Carolina für einen auf Füße spezialisierten Arzt. Und unterzeichnet war diese Urkunde von einem Prüfungsrat. Und eine der Erklärungen besagte darin, wir bestätigen hiermit, dass er, dieser Arzt, uns gegenüber hinreichend Zeugnis abgeliefert hat für seinen aufrechten Charakter und nach der Prüfung vor uns haben wir festgestellt, dass er ein kompetentes Wissen für die Wissenschaft der Fußgesundheit hat. Ein Teil dieser Urkunde, entsprechend dieses Prüfungsrats aus North Carolina, ist also, dass er auch hinreichend Zeugnis geben muss für seinen aufrechten Charakter, damit er ein approbierter Arzt sein kann. Haben Sie einen aufrechten Charakter? Besitzen Sie Integrität? Mark Twain hat einmal gesagt, wenn Sie die Wahrheit sagen, müssen Sie sich nichts merken. Und die Definition von Integrität ist ein gesichertes Festhalten an einem Kodex von besonderen moralischen Werten. Wir denken auch an andere Menschen, die einen festen Charakter hatten, zum Beispiel König David, Apostelgeschichte 13, Vers 22. Schlagen wir das auf, bitte. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22. Dass wir das Beispiel eines anderen Mannes mit Charakter sehen. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22. Erinnern wir uns, dass König Saul sich disqualifizierte und Gott setzte David als König ein. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll meinen ganzen Willen tun. Und das ist ebenfalls unsere Berufung. So wachsen wir an Charakter. Wir müssen ein Herz haben, dem Herzen Gottes nachzufolgen, sodass wir Gottes ganzen Willen tun. Und wir schreiben bereits an der Ausgabe November-Dezember der Living Church News, und das Editorial von Dr. Meredith handelt davon, nach Gottes eigenem Herzen zu leben. Und er sagt darin, Geschwister, lassen Sie uns ernsthaft zu Gott beten, dass wir und alle Geschwister in Gottes Kirche Gott von ganzem Herzen suchen, dass wir mit ihm wandeln, ihn lieben und dass wir ihn auch ständig preisen und ihm danken, dass wir ihn verehren, wie David es getan hat. Und dann werden wir wirklich zu einem Volk nach dem Herzen Gottes werden. Und Gott wird uns segnen, erretten und in jeder Hinsicht dafür sorgen, dass seine Gnade über uns scheint wie niemals zuvor. So möchten wir ein Volk werden nach dem Herzen Gottes. Welche Charakterstärke besitzen Sie? Sehen wir uns kurz ein paar Sprüche an, die wir auch letztes Mal besprochen haben. Sprüche Kapitel 16. Sprüche Kapitel 16. Und wiederum, fragen Sie sich, ob Sie diese Charaktereigenschaft besitzen. Und wenn nicht, beten Sie, dass Gott Ihnen diese Charaktereigenschaft gibt. Sprüche, Kapitel 16, Vers 32. Und ich weiß, dass ich Probleme hatte mit dieser speziellen Charaktereigenschaft. Sprüche, Kapitel 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Und Sie kennen vielleicht den Spruch, dass man bis 10 zählen soll, wenn man außer Fassung gerät, wenn man merkt, dass man jemandem gegenüber wütend wird, dann zählen Sie bis 10, sodass Sie nicht zu schnell reagieren. Und es gibt einen anderen Spruch, Sprüche 14, Vers 7, wo es in der Elberfelder Bibel heißt, Sprüche 14, Vers 7, geh einem törichten Mann aus dem Weg, denn du wirst keine verständigen Lippen kennenlernen. Mit anderen Worten, wenn jemand töricht redet, dann sagt Gott, geh weg von ihm. Und ich könnte Ihnen Geschichten darüber erzählen, aber das sollte ich vielleicht nicht tun. Aber beachten Sie nochmal das Ende von Sprüche 16, Vers 32. Wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Größer als alle Generäle und Feldherren ist jemand, der sich selbst beherrschen kann. Denn es erfordert Charakter, Selbstdisziplin. Und es heißt natürlich auch in 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Besonnenheit kann auch übersetzt werden als Selbstdisziplin. Gott hat uns diesen Geist der Selbstdisziplin gegeben. Schlagen wir auf Sprüche, Kapitel 24 und Vers 10. Und wiederum, Teil unseres Auftrags ist es, wie Dr. Meredith auch betont hat, Sprüche 24, Vers 10, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Vers 11, errette, die man zum Tode schleppt. Und manche von ihnen gehörten in diese Kategorie. Sie wurden vom Tode errettet, wie? Weil sie die Warnung ernst genommen haben. Und ich erinnere mich an die Zeit 1960, 1961, wo ich die Broschüre 1975 in der Prophezeiung gelesen habe und wo ich die Zeichnungen von Herr Basil Wolverton gesehen habe, von Leichnamen, über die ein Bulldozer hinwegfährt, und das war gar nicht so abwegig. Wenn Sie gesehen haben, was zum Beispiel im Kosovo passiert ist, oder was in Nationen in Afrika geschieht, oder Kambodscha oder anderen Orten, Ruanda, Grausamkeiten, schreckliche Grausamkeiten geschehen. Und das hat mich motiviert, dass ich mich ändern wollte. Ich wollte nicht so enden, dass ein Bulldozer über mich fährt und mich eines Tages in ein Massengrab schaufelt. Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Vers 12. Sprichst du, siehe, wir haben's nicht gewusst? Fürwahr, der die Herzen prüft, merkt es. Und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. So haben wir also einen Auftrag zu erfüllen. Vers 16, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Gott will also, dass wir ausharren. Das ist ein Teil von Gottes Charakter. Ausdauer, Durchhaltevermögen. Und manche von Ihnen wollten, dass ich dieses Zitat von letztem Mal wiederhole, in Bezug auf Charakter. Es gibt einige weise Sprüche in Bezug auf Charakter, und dies war eine anonyme Aussage. Achten Sie auf Ihre Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achten Sie auf Ihre Worte, denn sie werden zu Taten. Achten Sie auf Ihre Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achten Sie auf Ihre Gewohnheiten, denn sie werden zu Ihrem Charakter. Achten Sie auf Ihren Charakter, denn er wird zu Ihrem Schicksal. Und ein anderes anonymes Zitat war, Charakter ist, was Sie im Dunkeln sind. Wenn Sie denken, niemand beobachtet mich, also kann ich so viel sündigen, wie ich will. Dunkelheit ist für Gott wie Licht. Und wir möchten natürlich auch, dass unsere Kinder ethische Werte mitbekommen, wie Colin Powell einmal hervorgehoben hat. Wenn man darauf vertrauen kann, dass sie immer ehrlich sind, dass sie das Richtige tun, dann kann man auf sie zählen, dass sie immer gegenüber anderen so handeln würden, wie sie möchten, dass man an ihnen handelt. Ich möchte Ihnen noch ein paar weitere Zitate über Charakter geben. Albert Einstein, die meisten Menschen sagen, dass es der Intellekt ist, der einen zu einem großen Wissenschaftler macht. Sie irren sich. Es ist der Charakter. Präsident Theodore Roosevelt sagte über Charakter, Charakter ist auf lange Sicht hin der entscheidende Faktor für das Schicksal von Menschen und Nationen. Ein weiteres, Ralph Waldo Emerson, ein amerikanischer Autor und Philosoph, Zitat, was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Schlagen wir auf, bitte, Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Und wir sind sehr dankbar für den Charakter unserer Geschwister auf der Welt. Wir haben Wachstum und Entwicklung gesehen, dass fleischlich gesinnte Menschen sich verändert haben, und geistlich gesinnt sind. Schwache Menschen werden stark, bekommen einen starken Charakter, Römer 5 und Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Gott möchte, dass wir stehen, dass wir standhaft sind. In der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, andere Übersetzungen sagen Geduld aber Charakter, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Göttlicher Charakter erfordert Gottes Heiligen Geist. Vers 5, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich hoffe, wir sind uns dessen immer bewusst, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass Gottes Heiliger Geist durch uns fließen muss, wie ein Fluss lebendigen Wassers. Diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, muss ausfließen zu unserer Familie, zu unseren Freunden, unseren Geschwistern und sogar zu unseren Feinden, wie Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5. Liebt eure Feinde. Wie wissen wir also, dass wir Gottes Geist haben? Wie wissen wir, dass Christus in uns lebt? Lesen wir 1. Johannes Kapitel 3. Eine sehr ermutigende Schriftstelle. Denn wir haben auch bereits gelesen, dass Christus in uns geformt werden soll. Christus soll sein Leben in uns leben. Woher wissen wir also, ob Christus sein Leben in uns lebt oder nicht? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 22. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Denken Sie darüber nach und bitten Sie Gott, das zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Vers 23, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und Vers 24, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wenn Sie also Gottes Geist haben, dann werden Gott und Christus in Ihnen leben. Schlagen wir auf diesen wichtigen Schlüssel für das Überwinden und für das Wachsen an Gottes Charakter. Philipper Kapitel 2. Und ich habe das auch letztes Mal betont. Ich wüsste nicht, ob wir das übermäßig betonen könnten. Ein außerordentlich wichtiger Schlüssel und eine Verheißung zur Erfüllung unserer Berufung und um zu wachsen an der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Philipper Kapitel 2 und Vers 12. Philipper Kapitel 2 und Vers 12. Und ich lese aus der Elberfelder Bibel: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern. Und wiederum, es geht darum, diese Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wie Dr. Meredith in seiner Predigt letzte Woche erklärt hat: Kennen Sie wirklich den wahren Gott? Ist Gott für Sie eine Realität? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und wenn Sie einen schwachen Willen haben, dann bitten Sie Gott für seinen Willen, dass er in Ihnen wirkt, dass er in Ihnen bewirkt, seinen Willen zu erfüllen. Denn wir beten ja auch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie Jesus uns lehrte in Matthäus Kapitel 6. Und das ist eine unglaubliche Verheißung. Und ich hoffe, Geschwister, Sie beanspruchen diese Verheißung. Bitten Sie Gott, in Ihnen zu wirken, um das Wollen und das Vollbringen zu bewirken, zu seinem Wohlgefallen. Und auf diese Weise können wir wachsen an der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Bitten Sie Gott, in Ihnen zu arbeiten, dass das Wollen und das Vollbringen in Ihnen zu seinem Wohlgefallen geschieht. Und so können wir wachsen an der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Letzte Woche habe ich mich auch bezogen auf die charakterbildenden Institutionen des Ambassador College und der Living University. Und ich möchte nur die Erklärung des Gründers der Living University vorlesen. An der Living University fordern wir Sie mit allem, was wir tun, heraus, dass wir unser Motto erfüllen, wahre Werte wiedererlangen, indem wir unsere Kernwerte demonstrieren, Führung, Engagement, Integrität, Vorzüglichkeit, Kreativität. Diese Werte sind eingebettet in Gottes Lebensweise, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Zitat Ende. Wir möchten also, dass Gott in uns wirkt, dass das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen dient. Aber Gott hat uns auch Kreativität gegeben. Wir sind einzigartig und wir haben eine Vielfalt an Persönlichkeiten, Talenten, Fähigkeiten unter Gottes Heiligen auf der ganzen Welt. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, Vers 10, das schlagen wir doch bitte auf. Ich wollte es nur zitieren, aber ich denke, es ist gut, wenn wir es selbst lesen. Denn in Zeiten, wo wir Stress haben, tendieren wir dazu, dies zu vergessen. Ja, es ist eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Tanzen und eine Zeit aufhören zu tanzen. Das verstehen wir. Aber in Johannes 10, Vers 10 erklärt Jesus zwei Lebensweisen. Den Weg des Satans und den Weg Christi. Johannes 10, Vers 10: Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und das geschieht überall auf der Welt. Ich bin gekommen, sagte Jesus, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wir haben ein reichhaltiges Leben und ich schätze wirklich die Erfahrungen, die ich gemacht habe am Ambassador College, wo wir alle wahre Werte wiedererlangen wollten. Die wahren Werte für jeden Aspekt unseres Lebens. Ein Student und einer meiner Freunde sagte vor vielen Jahren, als ich Student war am Ambassador College, sein Vater war ein Architekt, der Häuser baute, das war in der Gegend von San Francisco, er sagte zu mir, mein Vater versucht immer, mit Qualität zu bauen. Er möchte diese Werte wiedererlangen, die auch in der Welt von morgen existieren werden. Wenn er ein Haus baut, dann möchte er es auf Gottes Weise tun, mit einem hohen Qualitätsstandard. Und sind wir auch bestrebt, wahre Werte wiederzuerlangen? In Bezug auf Kunst, Literatur, Wissenschaft, Unterhaltung, die Geschäftswelt, Kultur, Gesellschaft, Industrie, Religion, Bildung, das ganze Leben. Und das schließt natürlich auch die wahren Werte des Humors ein. Sogar Präsident Ronald Reagan hatte einen Sinn für Humor. Er aß sehr gerne Geleebohnen und erklärte einmal, man kann viel über den Charakter eines Menschen sagen, wenn man beobachtet, wie er Geleebohnen isst. Zitat Ende. Nun, das ist humorvoll. Aber während wir wachsen und reifer werden, entwickeln wir unsere Persönlichkeit und wir entwickeln die große Gabe, die Gott uns gegeben hat, unseren Verstand. Und Sie kennen 2. Petrus 3, Vers 18, das werde ich nicht aufschlagen. 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Ich habe das auch schon letztes Mal zitiert und ich werde es noch einmal zitieren. Martin Luther King Jr. sagte, die Aufgabe der Bildung ist es, dass man intensiv nachdenken soll und kritisch nachdenken soll. Intelligenz plus Charakter, das ist das Ziel echter Bildung. Und unsere Geschwister und die Abonnenten der Tomorrow's World auf der ganzen Welt nutzen die Gelegenheit des Fernlernens über Living University. Und ich möchte Sie alle ermutigen, die Sie das jetzt hören oder es zukünftig hören, Sie können auch Kurse auditieren. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie nicht die Zeit haben, einen Abschluss anzustreben, dann können Sie Kurse auch einfach auditieren und so haben Sie den Vorzug, an den Vorlesungen teilnehmen zu können, aber Sie müssen nicht die Tests absolvieren. Natürlich bekommen Sie auch keine Anrechnung auf ein Zertifikat, aber ich möchte Sie trotzdem ermutigen, die Sie nicht die Zeit haben, einen Abschluss zu verfolgen, dass Sie zumindest versuchen, ein paar Kurse zu auditieren. Das wird Ihnen auch helfen, an göttlichem Charakter zu wachsen. Und göttlicher Charakter erfordert, dass wir überwinden. Das ist natürlich eine Lektion der Tage der ungesäuerten Brote. Wir müssen unsere eigene Gesinnung überwinden. Jeremia 17, Vers 9, das ist auch ein Merkvers, der uns die Wahrheit über uns selbst erklärt. Die Wahrheit über mich, die Wahrheit über alle Menschen. Jeremia 17 und Vers 9, ich lese aus der Schlachterbibel. Jeremia 17 und Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Gott kann es. Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, oder prüfe den Sinn, um einem jeden zu vergelten nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und so müssen wir verstehen, dass wir überwinden müssen, was unsere eigene Wesensart uns suggeriert. In der New International Version heißt es, das Herz ist unheilbar. In der New King James Version heißt es, das Herz ist unheilbar krank. Und wo ist Ihr Charakter, Ihre Persönlichkeit? Ihr Charakter ist in Ihrem Sinn. Ihre Identität existiert in Ihrem Herz und Ihrem Sinn. Und die NIV-Studienbibel sagt, das Herz ist ein Symbol für den Sitz des Lebens und der Stärke. Es ist das, was wir sind, einschließlich unseres Denkens, unseres Wollens und unserer Emotionen. Und dennoch sollen wir ein reines Herz haben. Jesus sagte, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und so ist der neue Bund, den unsere frühere Organisation pervertiert dargestellt hat, in Bezug auf eine Lehre, der neue Bund soll in unser Herz und in unseren Sinn geschrieben werden. Das sagt uns Hebräer 8 und Hebräer 10. Und ich hoffe, dass Sie so beten. Vater, bitte schreibe dein Gesetz in mein Herz und in meinen Sinn. Das ist der neue Bund. Er beinhaltet Vergebung, wie man auch in diesem Abschnitt sehen kann. Wie ist also Ihr Herz? Ist Ihr Herz rein? Sind Ihre Gedanken rein? Und wir erkennen, dass wir allezeit versucht werden. Aber wir müssen jeden Gedanken gefangen nehmen. Gefangen nehmen, alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Gott sagt uns nicht, dass wir das tun sollen, was wir nicht tun können, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Und ich habe Ihnen bereits vorher die Frage gestellt, wie würden Sie Ihren heutigen Charakter beschreiben? Sind Sie durchschaubar? Kann Gott zum Beispiel wissen, was Sie morgen früh tun werden, wenn Sie aufstehen? Kann Gott sich darauf verlassen, dass Sie zu einem Zeitpunkt, bevor Sie zur Arbeit gehen oder in die Schule oder bevor Sie Ihren Alltag beginnen, dass Sie da auf Ihre Knie gehen und beten werden? Oder muss er sagen, ich weiß nicht, was er tun wird. Es ist unvorhersehbar, was Sie tun werden. Vor ein paar Jahrzehnten gab es ein Lied von Frank Sinatra, in dem es heißt, nenn mich unverantwortlich, nenn mich unzuverlässig, nenn mich auch unberechenbar. Stören dich meine törichten Kapriolen? Ich bin nicht sehr klug, aber ich liebe dich. Nenn mich unzuverlässig, nenn mich unpraktisch, ich will dem Regenbogen nachjagen. Nenn mich unverantwortlich, ja, ich bin unzuverlässig. Aber keiner kann leugnen, dass es wahr ist. Ich bin unverantwortlich verrückt nach dir. Sind Sie also verlässlich, durchschaubar oder sind Sie unzuverlässig, unpraktisch? Dieses Lied verherrlichte praktisch ein unverantwortliches Verhalten, ein unvorhersehbares Verhalten. Und ich würde antworten, nein, ich bin vorhersehbar. Ich bin verantwortungsbewusst gegenüber dem liebenden Gott und zwar von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Und ich würde nicht sagen, dass ich unverantwortlich verrückt nach ihm bin. Ich würde sagen, ich liebe ihn in verantwortungsvoller Weise. Ein weiterer Schlüssel, um an Charakter zu wachsen, ist es also, Gott zu bitten, dass er seinen vollkommenen Charakter in uns aufbaut, sodass sie verlässlich werden. Schlagen wir auf Epheser Kapitel 2. Epheser, zweites Kapitel. Hier finden wir einen Schlüsselvers, den die Protestanten gerne benutzen oder missbrauchen, sollte man sagen, um zu erklären, dass wir die Gebote nicht einhalten müssen und dass wir keine Früchte hervorbringen müssen. Epheser 2 und Vers 8. Was sagt Gott hier in Epheser 2, Vers 8? Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und die Protestanten machen daraus, ihr seid gerettet worden durch euren eigenen Glauben. Und das ist eine falsche Lehre. Wir werden nicht durch unseren eigenen Glauben gerettet. Ihr eigener Glaube ist eine Voraussetzung, um das Opfer Jesu Christi in erster Linie anzunehmen. Das bringt uns zur Versöhnung, wenn wir getauft werden. Man bereut und man glaubt. Das sind die beiden Erfordernisse, um den Heiligen Geist Gottes empfangen zu können. Und es ist Ihr Glaube und Ihre Annahme von Christi Opfer, aber es ist nicht Ihr Glaube, der Sie rettet. Letztlich ist es Christi Glaube, der sie rettet. Galater 2, Vers 20. Wie wir in der Lutherbibel 1912 noch lesen können. Galater 2, Vers 20. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Noch einmal Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden oder gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Alle Werke dieser Welt werden sie nicht retten. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und so müssen wir gute Werke hervorbringen, aber Gott wird niemandem das Geschenk seiner Gnade geben und das Geschenk seines Glaubens, der ein Rebell ist, der sagt, ich muss dir nicht gehorchen, ich brauche deinen Geboten nicht zu folgen. Das griechische Wort für Werk ist hier poiema, das im Griechischen so viel bedeuten kann wie ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, ein Schöpfungswerk. Wir sind sein Schöpfungswerk. Wir sind also Gottes Kunstwerk, Gottes Meisterwerk der Schöpfung. Und es gibt auch eine Predigt zu diesem Thema, Gottes Meisterwerk der Schöpfung. Predigt Nummer 129. Danken Sie also Gott für diejenigen, die Sie kennen, und ich danke Gott für diejenigen, die ich hier kenne, die diesen wunderbaren Charakter besitzen. Den verborgenen Mensch des Herzens, wie es in 1. Petrus 3, Vers 4 heißt. Meine Frau und ich besuchten eine Dame vor einigen Jahrzehnten und äußerlich hätte man sie nicht als eine der schönsten Personen bezeichnen können. Ihr fehlten ein paar Zähne und wenn man sie so betrachtete, sah sie nicht wirklich schön aus, wenn man es physisch betrachtet. Sie war eine Mutter von 11 Kindern, aber sie hat einen wunderschönen Charakter gehabt. Und dieser schöne Charakter leuchtete viel heller als die physische Haut auf ihrem Gesicht und die fehlenden Zähne. Sie hatte diesen wunderbaren, verborgenen Menschen des Herzens, wie es in 1. Petrus 3, Vers 4 heißt. Gott möchte also, dass wir alle einen wunderschönen Charakter haben, dass wir seine Heiligkeit reflektieren, seine Schönheit, seinen Charakter in unserem Leben widerspiegeln. Dazu müssen wir natürlich Gott nahe sein, und das ist auch einer der Schlüssel dafür, dass wir wachsen, sodass wir verwandelt werden können zu dem Bilde Christi. Wir sind sein Schöpfungswerk, sein Kunstwerk. Schlagen wir auf, bitte, Römer Kapitel 8. Römer 8, auch eine Schlüsselstelle für unsere Verwandlung von fleischlicher Gesinnung zu einer geistlichen Gesinnung. Römer 8, Vers 29. Römer 8 und Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist also Gottes Absicht, indem er seine Wesensart, seinen Charakter, sein Denken, den Sinn und Charakter Christi in uns aufbaut. Gott tut das in einem Schöpfungsprozess, wie wir ihn auch bitten, dass er in uns seinen Charakter erbauen möge. Schlagen wir auf Römer Kapitel 12, ein paar Seiten weiter. Und hier wird auch dieser Verwandlungsprozess betont. Römer Kapitel 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Man reinigt seinen Sinn, indem man Gottes Wort liest. Jesus sagte in Johannes 15 und Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wie werden wir also verändert? Zunächst müssen wir wissen, wer wir sind, um unsere Berufung zu erfüllen, um an göttlichem Charakter zu wachsen. Teil unseres Wachstums an göttlichem Charakter ist es, zu wissen, wer wir sind. Schlagen wir auf Jakobus, das erste Kapitel, Jakobus Kapitel 1, und lesen wir Vers 17. Jakobus 1 und Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Alles also, was gut ist, hat Gott uns bereitgestellt. Er hat uns die Luft bereitgestellt, das Wasser, die Mineralien, die Erde. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Sein Charakter ist vollkommen, eine vollkommene Liebe. Vers 18, er hat uns geboren nach seinem Willen. Oder wie es in der King James Version heißt, er hat uns gezeugt oder er schafft uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Nach seinem eigenen Willen hat Gott auf diese Erde geblickt, wo wir jetzt 7 Milliarden Menschen sind, ab dem Oktober 2011. 7 Milliarden Menschen. Und wer sind sie? Gott kennt sie. Er kennt jedes Haar auf ihrem Kopf. Und er hat sie erwählt, herausberufen, und sie haben darauf geantwortet, haben bereut, wurden getauft, haben den Heiligen Geist empfangen, und als sie das getan haben, wurden sie gezeugt von Gott nach seinem Willen. Es war sein Wille, in sie seinen Geist zu geben, um sie als sein eigenes Kind zu zeugen. Wir sind die gezeugten Kinder Gottes. So müssen wir wissen, wer wir sind. Dr. Meredith gab eine Predigt Nummer 378. Wer sind sie? Jesus wusste immer, wer er war. Er hat das niemals vergessen, wer er war. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir die gezeugten Kinder Gottes sind. Und es geschah nach Gottes eigenem Willen, dass er uns gezeugt hat. Durch das Wort der Wahrheit. Damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 6 und Vers 18. 2. Korinther 6, Vers 18. Ich denke, die meisten Damen kennen diese Schriftstelle. Gott sagt hier, 2. Korinther 6, Vers 18, ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wer sind sie? Sie sind die Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Dr. Scott Winnell gab eine Predigt. Erinnern Sie sich daran, wer Sie sind. Das ist Predigt 514. Wer sind Sie? Sie sind die Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Und ich habe meine Zuhörer schon zuvor herausgefordert, und ich möchte das heute auch tun, in Bezug auf Ihre Identität. Stellen Sie eine Liste zusammen von A bis Z, biblische Beschreibungen dessen, wer Sie sind und was Christen sind. Zum Beispiel für B können Sie schreiben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. Und für C, Sie sind Christen. Für J können Sie schreiben, Sie sind Jünger Christi. Und so können Sie eine Liste zusammenstellen von A bis Z. Ich habe das zuvor schon einmal getan. Und ich glaube, nach dieser Predigt kamen 10 Leute zu mir und präsentierten mir ihre Liste. Und ich fragte sie, haben Sie meiner Predigt zugehört oder eine Liste zusammengestellt? Aber es ist in Ordnung, wenn Sie eine Liste zusammenstellen. X wird natürlich sehr herausfordernd sein. Ich habe hier eine ganze Liste von einem jungen Mann, der mir seine Liste gegeben hat. Für S steht hier Siegreich für Christus. Und er hat nicht wirklich biblische Worte benutzt für seine Beschreibungen. Für U schrieb er unängstlich vor Satan. Aber es ist eine sehr gute Übung, um sich immer daran zu erinnern, wer sie sind. Dr. Meredith's Broschüre, Die Bestimmung ihres Lebens, konzentriert sich auch auf unsere Identität als Kinder Gottes. Ich zitiere den letzten Abschnitt, Seite 26. Gott der Vater ist kein süßer Weichling und kein unbarmherziger Puritaner, der nicht lächeln kann, und er ist auch kein realitätsfremder Philosoph. Wie eine liebende Familie bereiten er und sein erstgeborener Sohn weitere Söhne Gottes darauf vor, mit ihnen diese Welt und später das ganze Universum zu regieren. Gehen Sie also in einer sternenklaren Nacht einmal hinaus und versuchen Sie, so viele Sterne zu zählen, wie Sie sehen können. Und denken Sie an die Milliarden von Sternen im ganzen Universum, die Sie nicht sehen können. Und dann meditieren Sie über diesen ehrfurchtgebietenden Zweck Ihres Lebens und danken Gott dafür. Gehen Sie dann auf die Knie und fangen Sie damit an, mit allem Eifer Ihren Teil dazu beizutragen, um dies alles zu ermöglichen. Schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 3. Wiederum eine Aussage in Bezug auf das, wer wir sind und auf den Prozess des Wachstums von göttlichem Charakter. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Ich bin sicher, Sie haben das zuvor schon gehört, aber es ist ein sehr wichtiger Vers. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, Und er bezieht sich hier auf Mose, der sein Gesicht verhüllen musste, als er vom Berg herunterkam, und wie die Israeliten geblendet waren von dieser Herrlichkeit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wiederum die gleiche Aussage, wie es heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Veränderung eures Sinnes, als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. In der Schlachterbibel heißt es hier in Vers 18, wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Sie werden verändert zu einer immer zunehmenden Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass das auf uns alle zutrifft. Aber wir müssen den Charakter Christi imitieren. Und das ist eine sehr ermutigende Schriftstelle in Bezug darauf. Und sie zeigen, dass wir die Herrlichkeit des Herrn reflektieren. Und wir strahlen Gottes Geist und die Frucht des Geistes aus. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Schlagen wir auf das erste Kapitel von Hebräer, um zu sehen, dass Christus selbst den Charakter von Gott dem Vater hat. Und das ist hier das einzige Mal, dass im griechischen Neuen Testament das Wort Charakter gebraucht wird. Und das ist in Hebräer Kapitel 1. Wir lesen ab Vers 1. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Andere Übersetzungen sagen hier zum Erben über das All, durch den er auch die Welt gemacht hat. Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge oder das All mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und wo es hier heißt, das Ebenbild seines Wesens, das ist das griechische Wort Charakter. Und Charakter ist nach einer Definition des Lexikons ein Werkzeug zum Prägen. Es ist ein Prägestempel. Ein Stempel, der aufgedrückt wird. Zum Beispiel auf eine Münze oder ein Siegel, wodurch das Siegel oder der Münzrohling das Bild widerspiegelt, das der Charakter zuvor eingeprägt hat. Im Neuen Testament wird dies bildlich gebraucht in Hebräer 1, Vers 3, dass Jesus Christus das Ebenbild oder die Einprägung des Wesens Gottes ist. Das ist aus Weins Wörterbuch der Bibel. Wir sollen also diese Art Charakter haben, wie Christus dieses Ebenbild, diese Einprägung des Wesens Gottes hat. Er ist Gott und er hat überwunden. Und wir sollen überwinden, indem wir seinem Beispiel folgen. Ich habe vorher schon Colin Powell zitiert, den früheren Außenminister, der sagte, erinnern Sie sich, das Wort Charakter kommt von einem griechischen Wort, das so viel bedeutet wie einprägen, einem Stück Metall eine Struktur geben oder auch einem Kind Charakterzüge einzuprägen, die es für ewig besitzen wird. Christus hat göttlichen Charakter. Und wir sollen uns verändern zu seinem Sinn. Philipper 2, Vers 5, ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch. Göttlicher Charakter soll sich in unserer Einstellung widerspiegeln. Und ich bekenne, dass meine Einstellung nicht immer vollkommen und richtig ist, aber Matthäus Kapitel 5 gibt uns die Seligpreisungen und es zeigt hier wunderbare Einstellungen. Matthäus 5, ab Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das sind wunderbare Einstellungen. Herr Dieber Apatian schrieb einmal einen Artikel in der Ausgabe Januar-Februar 2010 der Living Church News, eine Frage der Einstellung. Und er charakterisierte darin schlechte Einstellungen und gab dafür folgende Beschreibung. Ständig Fehler in anderen zu suchen. Selbsternannte Fleckenentferner, das ist mein Ausdruck dafür. Nicht bereit zu vergeben. Sich in Selbstmitleid wälzen. Sich heiliger fühlen als die anderen. Und Herr Apatien kam zu der Schlussfolgerung und sagte, beginnen Sie jetzt, sich zu ändern. Ihre Einstellung ist der Schlüssel dazu, Sie zu einem Christen nach Gottes Herzen zu machen. Und das wird Ihnen die Tür zum Himmelreich öffnen. Schlagen wir nochmal auf, Philipper Kapitel 2. Was ist Ihre Einstellung? Haben Sie eine positive Einstellung oder beklagen Sie sich ständig? Oder erfüllen Sie die Schrift, die uns hilft, göttlichen Charakter aufzubauen, indem wir negative Einstellungen überwinden? Philipper 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Können Sie das einen Tag lang tun? Können Sie es 2 Tage tun? Können Sie es eine ganze Woche tun? Alles ohne Murren und ohne Zweifel tun? Wie ich zuvor schon erklärt habe, es ist nicht notwendigerweise ein Problem, wenn man Probleme analysiert. Aber Sie wissen, wie die Israeliten damals Probleme analysierten. Sie hatten keine positive Einstellung. Und Dr. Meredith's Predigt letzte Woche, Ist Gott für Sie eine Realität?, enthielt das Zitat aus Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4, wo es heißt, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Es ist schwierig, es als Freude anzusehen. Aber die Bewährung unseres Glaubens bewirkt Geduld. Und die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Dienen Sie aus freudigem Herzen, und ich muss auch darüber nachdenken. Und ich weiß, dass ich als Junge mich oft beklagt habe, oh Mama, ich möchte das nicht tun. Und sie sagte zu mir, Richard, du sollst lächeln, wenn ich dir einen Auftrag gebe, und es freudig tun. Dienen Sie freudig, aus freudigem Herzen? Das heißt es in Psalm 100. Psalm 100, Vers 1, jauchzet dem Herrn, alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und wir haben eine Warnung in 5. Mose 28, Vers 47, dass Strafen auf diejenigen kommen, die dem Herrn nicht gedient haben mit Freude und Lust des Herzens, obwohl sie Überfluss hatten. In Vers 48 heißt es dann, und du wirst deinem Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen, in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel, und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Warum? Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Und natürlich ist Danksagung so eine wichtige Charaktereigenschaft für die Wesensart Gottes. Wie David auch in Psalm 119 ausdrückte, Psalm 119, Vers 62, Psalm 119, Vers 62, zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken, für die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Sind Sie schon einmal mitternachts aufgestanden, um Gott zu danken? Das ist die Einstellung, die wir haben sollen. Wir sollen die Frucht des Geistes haben, und Christus ist natürlich der Weinstock, wir die Reben, und unser Vater im Himmel ist der Weingärtner. So wird unser Charakter also getestet werden. Schlagen wir auf 1. Petrus, 1. Kapitel. 1. Petrus, Kapitel 1. Und wir werden hier ermahnt, zu wachsen an Entschlossenheit, an Engagement, an Charakter, sodass wir diesen kommenden Prüfungen gegenübertreten können. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 7. 1. Petrus 1, Vers 7. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ja, wir werden geprüft werden. Christus lernte auch Gehorsam durch die Dinge, die er erleiden musste. Hebräer 5, Vers 8. Lesen wir 1. Petrus 4, Vers 19. Wiederum einer dieser unschätzbar wertvollen Verse in der Bibel. 1. Petrus 4, Vers 19. 1. Petrus 4, Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, und viele unter Gottes Volk leiden heute, manche von ihnen leiden, oder ihre Familie, ihre Angehörigen, unsere Freunde in der Welt. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer, und Gutes tun, Und ich erinnere mich an Dr. C. Paul Meredith, einen Evangelisten in den frühen 60er Jahren. Jemand fragte ihn anklagend, warum, Dr. Meredith, lässt Gott zu, dass das geschieht? Und er hatte eine negative Einstellung dabei. Und Dr. C. Paul Meredith sagte, Gott weiß, was er tut. Er ist ein treuer Schöpfer. Wenn wir darauf vertrauen, dass er in uns diesen vollkommenen Charakter schafft, auch wenn wir dadurch Prüfungen erleiden und leiden müssen, und beachten Sie, dass es hier heißt, auch wenn wir leiden, sollen wir Gutes tun, weiterhin Gutes tun. Selbst wenn Sie also leiden, sollten Sie weiterhin Gutes tun wollen. Und das habe ich auch letztes Mal schon beschrieben. Wenn wir sehen, wie manche unserer Geschwister an Krebs erkranken und auch sterben, und wir sehen trotzdem in ihrem Herzen, in ihrem Charakter, diese wunderbare Einstellung, dass sie sich weiterhin sorgen um sie, die Besucher, während er oder sie gerade dabei ist zu sterben. Sie wollen weiterhin Gutes tun, in dem Vertrauen, dass der treue Schöpfer in uns das Meisterwerk seiner Schöpfung vollendet. Helen Keller, eine blinde und taube Autorin, schrieb Folgendes: Charakter kann nicht entwickelt werden in einem bequemen und ruhigen Umfeld. Nur durch die Erfahrung von Leiden und Prüfungen kann die Seele gestärkt werden, kann die Sicht erhellt werden, kann Ehrgeiz aufkeimen und ein Erfolg erzielt werden. Ja, wir müssen einstehen für die Gerechtigkeit, wir müssen ausharren in Prüfungen. Herr Rod McNair schrieb in seinem Artikel eine Herausforderung an die Jugendlichen in der Living Church News Januar-Februar 1999. Jede Generation scheint ihre einzigartigen Herausforderungen zu haben. In der Bibel forderte Mordechai Königin Esther heraus, für das Richtige einzustehen und einer persönlichen Gefahr zu trotzen. Und er sagte, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Das steht in Esther 4, Vers 15. Und Gott forderte Israel heraus, und das klingt bis heute nach, wo er sagte, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde, für das Land. Hesekiel 22, Vers 30. Ja, Gott hat uns heute berufen, in die Bresche zu springen, einzustehen für unseren Glauben. Der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn, stand für seinen Glauben ein und war angesehen bei der jüdischen Gemeinde in Jerusalem, war damals ein Pastor der Gemeinde im Hauptbüro in Jerusalem. Und die Juden wollten ihn dazu bringen, seinen Glauben zu widerrufen. Er war offensichtlich bekehrt, wenn Sie Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen, wo Maria und die Brüder von Jesus, ihre Kinder, Jesus auferweckt gesehen hatten, wo sie sich vorher noch über ihn lustig gemacht hatten, Johannes Kapitel 7, wo sie sagten, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das? So offenbare dich doch vor der Welt. Und Jesus antwortete, geht ihr zum Fest und ich komme später nach. Aber später war Jakobus offensichtlich bekehrt und die Juden brachten ihn an die Spitze der Tempelmauer und sie wollten, dass er seinen Glauben widerruft. Weil schon so viele Leute diesem Messias nachfolgten, dem wahren Christus, und so brachten sie ihn an die Spitze der Tempelmauer und sagten zu ihm, wir fordern dich auf, halte die Menschen zurück, weil so viele abgewichen sind und Jesus nachlaufen und glauben, dass er der Christus ist. Wir fordern dich auf, all diejenigen, die zum Passa kommen, in Bezug auf Jesus zu beeinflussen, denn wir alle hören auf dich. Wir und all das Volk bezeugen, dass du gerecht bist und dass du die Person nicht ansiehst. Dies ist aufgezeichnet in der Kirchengeschichte von Eusebius. Und Jakobus hat dem nicht entsprochen, sondern antwortete, warum fragt ihr mich in Bezug auf den Sohn des Menschen? Er selbst sitzt im Himmel zu Rechten Gottes in großer Herrlichkeit und Macht, und er wird zurückkommen in den Wolken des Himmels. Und so wussten sie, dass er nicht widerrufen würde, und warfen ihn zur Tempelmauer herunter. Und er starb nicht gleich, und offenbar kam noch jemand dann zu ihm, um ihn mit einem Stock zu erschlagen. Aber wie es aufgezeichnet wurde, sagte jemand, lasst uns Jakobus den Gerechten steinigen. Und sie begannen ihn zu steinigen, weil er durch den Sturz noch nicht gestorben war. Er aber kniete nieder und betete zu Gott, ich flehe dich an, Gott Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jakobus hat seinen Bruder Jesus beobachtet, wie er gekreuzigt wurde. Und er hatte gehört, wie er schon diese Worte gesagt hatte. Stehen Sie für das ein, was Sie glauben? Werden Sie es tun? Stephanus tat es ebenfalls. Wir lesen von dem Märtyrer Stephanus in Apostelgeschichte 7. Es gab einen weiteren treuen Diener Gottes, ein Diener und Jünger von Johannes, dem letzten Apostel, der das Buch der Offenbarung geschrieben hatte. Sein Name war Polycarp. Und Polycarp trat ein für die heiligen Tage, für das Passa am 14. Nisan, und auch er starb den Märtyrertod. Er wurde in ein Kolosseum gebracht, und der örtliche Zenturion sagte zu ihm: Schwöre bei dem mächtigen Cäsar und bereue, und sage: Weg mit den Atheisten. Aber Polycarp blickte ihn mit ernster Miene an und blickte die Masse von gesetzlosen Heiden in den Zuschauerrängen an, und indem er seine Hand auf diese richtete, blickte er in den Himmel, und der Prokonsul bedrängte ihn: Schwöre diesen Eid, und ich lass dich gehen. Verleugne Christus. Polycarp sagte, Zitat: Seit 86 Jahren bin ich sein Diener, und er hat mir nichts Böses getan. Wie kann ich meinen König verleugnen, der mich erlöst hat? Du bedrohst mich mit Feuer, das eine kleine Zeit brennt und das schnell erlöscht. Aber du kennst nicht das Feuer, das die Bösen vernichten wird, in einer ewigen Bestrafung. Worauf wartest du? Tu, was du willst. Er wurde getötet, er starb den Märtyrertod, aber er stand für seine Sache ein. Werden Sie fähig sein, für die gerechte Sache bis zum Ende einzustehen? Gott hat uns berufen, dafür in die Bresche zu springen. Und das tun wir heute. Und Sie helfen uns, das zu tun. Und Sie wissen, dass ein wichtiger Schlüssel für geistliches Wachstum der ist, dass wir unser Herz im Werk Gottes haben. Wie Jesus sagte in Johannes 4, Vers 34, Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Und wir sind alle entschlossen, das zu tun. Wir brauchen diesen Eifer und diese Entschlossenheit, dass wir für die gerechte Sache einstehen, egal wie die Umstände sind, unabhängig von Verfolgungen. Dr. Meredith schrieb in einem Editorial, Wofür stehen Sie ein? Und er schrieb, indem er eine Rede von General MacArthur zitierte, Wir können im Licht dieser Ereignisse nachfühlen, was General MacArthur mit diesen Worten ausdrückte. Pflicht, Ehre, Vaterland. Und während wir älter werden als Gemeinde und jeder Einzelne von uns, lassen Sie uns niemals vergessen, warum wir hier sind. Gehen wir erhobenen Hauptes, während wir vorangehen, um das Werk Gottes zu tun, mit Eifer, mit Entschlossenheit und mit Mut und mit Opferbereitschaft. Keine militärische Mission war jemals so wichtig, kein Krieg jemals so bedeutsam und kein Lohn war jemals so groß wie der, den wir empfangen sollen, wenn wir uns selbst überwinden, die Gesellschaft überwinden und Satan überwinden. Und wenn wir eifrig und treu darin sind, Christi Botschaft zu verkündigen in einer Welt, die wirklich ihren Weg verloren hat. Wir haben die Pflicht zu geben, wie wir in Matthäus 10, Vers 8 lesen. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und wir geben von ganzem Herzen. Die Wahrheit, die gute Nachricht vom Reich Gottes, geben wir der Welt. Und wir sollen beten, wie Jesus uns aufgefordert hat, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und wir wissen, dass diejenigen, die am meisten geistlich wachsen im Laufe der Jahre, diejenigen sind, deren Herz im Werk Gottes ist. Was ist also Gottes größtes Schöpfungswerk? Sie sind sein Kunstwerk. Sie sind Gottes Meisterwerk. Gott ist ein treuer Schöpfer, wie wir in 1. Petrus 4 gelesen haben, in Vers 19. Vertrauen Sie darauf, dass Gott in Ihnen seinen heiligen Charakter schafft. Und beten Sie, wie es König David tat, Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, wie es im Psalm 51, Vers 12 heißt. Schlagen wir nur noch bitte auf Philipper Kapitel 1, Philipper Kapitel 1, zum Schluss. Philipper, erstes Kapitel. Erkennen wir, dass wir ein Werk im Aufbau sind. Wir müssen unsere Berufung annehmen und unseren Auftrag im Gedächtnis behalten. Philipper Kapitel 1. Der Apostel Paulus schreibt hier in Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und wenn wir dem Vorbild Jesu Christi nachfolgen, dann wissen wir, dass wir uns ändern können. Hin zu der Wesensart und dem Charakter Jesu Christi. Und zwar, wie es in Sacharja 4, Vers 6 heißt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist. Geschwister, erfreuen wir uns also an unserer Berufung. Bewahren wir uns eine positive und ruhige Einstellung und freuen wir uns an unserer Beziehung zu Gott, dem Vater, und zu Christus, denn wir sind Gottes Kinder. Wir sind Botschafter für Christus. Wir sind Jünger Christi. Wir sind seine Diener. Seien Sie sich also dessen bewusst, wer Sie sind. Gott ist Liebe und er schafft eine Familie der Liebe. Eine Familie, die die Wesensart Gottes besitzt. Mit einer wunderbaren Vielfalt an Persönlichkeiten und Talenten. Wenn Sie sterben, ist das Einzige, was Sie mitnehmen, Ihr Charakter, Ihre Persönlichkeit. Wenn Sie in Jesus entschlafen. Und so können wir uns freuen auf die Auferweckung der Heiligen. Können uns auf die Zeit freuen, wenn wir mit Christus sind, wenn er zurückkehrt. Als König aller Könige. Für diejenigen, die berufen sind, die auserwählt sind und die im Glauben treu sind. Wie es in Offenbarung 17, Vers 14 heißt. Erfüllen Sie also Ihre Berufung und indem Sie das tun, werden Sie an geistlicher Schönheit wachsen, an geistlicher Wesensart, an herrlichem, göttlichem Charakter. Wir werden geprüft werden, aber wir müssen vorhersehbar, verlässlich und zuverlässig sein und immer die Freude und den Frieden Gottes ausstrahlen. Erinnern Sie sich, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So dienen Sie also Gott mit Freude und Zuversicht im Herzen. Wachsen wir täglich und beständig an Gottes Charakter, sodass wir unsere himmlische Berufung erfüllen.